Hallo und guten Morgen am Sonntag. Zeit, dass sich was dreht. Also Sie dürfen sich gerne nochmal im Bett umdrehen oder die Kaffeetasse in der Hand drehen oder eben heute Abend sich auf den ersten sich drehenden Fußball der deutschen Nationalmannschaft freuen. Aber wenn ich hier jetzt noch viel weiter erzähle, dann dreht er vermutlich noch durch und frei. Bischof Christian Stäblern ist bei mir. Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Und das Pink steht Ihnen gut.
Oh, danke.
Das ist das Trikot der letzten Europameisterschaft, oder?
Oh, Sie kennen sich gut aus. Ja, das hatte mir damals schon gut gefallen, aber jetzt gab es deutlich günstiger. Das, und da habe ich dann gleich zugegriffen.
Okay, ja. Sieht wirklich super aus.
Schön.
Und weil Sie das jetzt angezogen haben, bin ich gespannt, ob Sie sich noch genug auf das konzentrieren können, was wir jetzt machen, auf unseren Gottesdienst im Gespräch.
Gespannt.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Sie haben mich jetzt gerade auf eine Nachfrage gebracht, Herr Bischof, weil es stimmt schon, Kleiderordnung in der Kirche, also wir sind ja jetzt hier im Radiostudio, aber so in eine normale Kirche hätte ich vermutlich nicht mein Deutschland-Sporttrikot angezogen. Also es sei denn, es wäre ein ausgesprochener, expliziter Fußballgottesdienst, das gibt es ja auch manchmal schon. Wie ist es heutzutage so? Wie erleben Sie das? Machen sich die Leute noch schick für die Kirche, so wie es früher mal war?
Wie es früher mal war, weiß ich natürlich nicht so genau, aber ich würde sagen, die Menschen kommen in der Regel für sich oder so, wie die meisten sagen würden, ordentlich, aber nicht unbequem. Wenige, die im, wie wir früher gesagt haben, Sonntagsstart kommen. eher schon ist es so, für die, die im Arbeitsleben formal oder formell aussehen müssen, glaube ich, ist dann der Gottesdienst auch mal eine Abwechslung. Aber das ist interessant, dass Sie das fragen. Ich finde das ja tatsächlich nicht furchtbar wichtig. Wichtiger wäre mir, dass es auch in der Hinsicht vielfältig ist. Also es gibt keine Uniform. Und die Menschen sind nicht alle aus einer Schicht oder Tradition oder Richtung da. Das mag sich dann auch in den Kleidern ausdrücken. Gotteslob schallt von überall. Und umgekehrt für das Gotteslob und das, was da ausgeteilt wird, ist auch gar nicht wichtig, wie ein Mensch aussieht.
Da mag ich noch so eine Urlaubsfrage anschließen. Ja. Wieso ist es eigentlich in Kirchen verboten, wenn Frauen da mit nackten Schultern, also mit Spaghetti-Trägern reingehen oder Männer kurze Hosen tragen? Also ich finde meine Knie nicht besonders aufreizend. Oder ist es auch nur in katholischen Kirchen so?
Ja, das ist noch so eine interessante Frage, über die ich mir wenig bis gar keine Gedanken mache sonst. Ich würde sagen, die Kirche ist generell ein Ort, an dem man nicht anzieht, was andere Menschen stören könnte. Und da sind die Traditionen ja schon sehr verschieden, das ist klar. Solche Maßstäbe sind auch nie absolut, aber es gibt, glaube ich, so etwas wie Achtsamkeit und Rücksicht an diesem Punkt, was den anderen nicht bei der Andacht stören soll und für mich aber auch nicht unangenehm oder unbequem ist. Und generell gilt ja, man tritt vor Gott, wie man ist, aber man tritt nicht vor Gott, um irgendwie eine Geschichte um sich zu machen. Es ist ja das Geschenk, finde ich, des Kirchenraumes, dass ich mein Ich zurücknehmen kann, dass die Menschen nicht zu mir gucken sollen, sondern ihren Blick aus dieser Welt und über diese Welt herausrichten.
Zum Ablenken irgendwie so,
Die Maßstäbe dafür sind nie absolut und ändern sich im Grunde auch von jeder Generation zu Generation und man muss das miteinander aushandeln. Ich würde das nicht so sehr in irgendwelche Mitten des Evangeliums rücken.
Wenn wir gerade von Kleidung gesprochen haben, das, worauf ich Sie jetzt ansprechen möchte, das trägt man zwar auch am Körper und zieht es sich an, es ist aber alles andere als ein herkömmliches Kleidungsstück. Eine Rettungsweste, ein Kreuz aus 30 Rettungswesten hängt zurzeit draußen vorne am Berliner Dom. Das sind ausgemusterte Rettungswesten von der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch. Welche Bedeutung soll dieses Kreuz und diese Aktion insgesamt haben?
Ja, ich finde es eine ganz tolle Aktion oder Installation, könnte man ja auch sagen. Es geht um den 20. Juni, den Weltflüchtlingstag, also der Tag, an dem wir alle daran erinnern, dass so viele Menschen auf dieser Welt auf der Flucht sein müssen. Leider schrecklich. Da, wo sie geboren wurden, tobt Krieg oder Armut, herrscht oder der Klimawandel hat seine Spuren hinterlassen. Und deswegen sind sie auf der Flucht, über 100 Millionen Menschen, so sagt die Flüchtlingsorganisation, die Weltflüchtlingsorganisation, sind rund um den Globus auf der Flucht, die meisten Menschen übrigens davon innerhalb eines Landes. Das ist die Wahrheit und zu dieser Wahrheit gehört auch, dass immer noch Flüchtende bei ihrer Flucht auf dem Mittelmeer ertrinken. 70.000 Menschen wohl in den letzten 30 Jahren, so heißt es. Und womöglich ist die Dunkelziffer noch viel, viel höher. Und Sea-Watch, Sie haben das jetzt angesprochen, ist eine der Rettungsorganisationen, die dafür sorgt, dass die Menschen, die da am Ertrinken sind, gerettet werden. Es gibt nur ganz wenige von diesen Schiffen, die nach einem Satz vorgehen, den wir mal auf einem Kirchentag 2019 gehört haben. Man lässt keinen Menschen ertrinken, Punkt. Ich glaube, so klar kann man die christliche Botschaft und den christlichen Wert zusammenfassen. Man lässt keinen Menschen ertrinken. Und deshalb dieses Kreuz aus Rettungswesten als Zeichen, als Mahnung, auch als das aufnehmend, was in jedem Kreuz drinsteckt, dass es ein Zeichen ist für jemanden, der gestorben ist, ein Erinnerungsmal, eine Erinnerungsmahnung und dann natürlich in all dem auch die Hoffnung, dass Christus, der am Kreuz gestorben ist, auch da ist und da war und da bleibt, wo Menschen um ihr Leben fürchten und auf der Flucht sind, dass Gott bei ihnen ist.
Ich finde auch ein ganz wichtiges Zeichen, eine wichtige Mahnung, auch so eine Zahl wie 70.000 in den letzten 30 Jahren, wie Sie sagten, das sprechen wir jetzt hier einfach so aus, aber das sind eben 70.000 Menschen, 70.000 Schicksale mit Familien und daran zu erinnern, denen auch zu gedenken, diese Installation von 30 Rettungswesten, die als Kreuz installiert vor dem Berliner Dom hängen. Ja, erinnern an den 20. Juni, den Weltflüchtlingstag. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht von mir, Herr Bischof, muss ich ja zugeben. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich könnte mindestens bis 3 zählen, aber so mit einer Woche dazwischen, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Haben wir heute schon den 3. Sonntag nach Trinitatis oder erst der 2. danach? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Irgendwas nach hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, aber ich weiß nicht mehr wie viel. Und vielleicht könnten Sie auch nochmal sagen, für die, die nicht regelmäßig zuhören, was Trinitatis eigentlich bedeutet und dass das nicht der Name Ihres griechischen Nachbarn ist.
Nee. Ist ja Latein. Trinität heißt Dreieinigkeit. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die heilige Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit Gottes Wesen, wie er uns erscheint oder gegenübertritt als Schöpfer, Erlöser und Geist der Hoffnung und der Gemeinschaft. Aber ein Gott, ein einziger. Und weil uns das so wichtig ist, gibt es einen Sonntag, der heißt Trinitatis-Sonntag. Also Sonntag der Trinität, also Sonntag der Dreieinigkeit. Und Trinitatis ist Latein und dann auch noch eine Genitivform. Ah, okay. Also der Wessenfall, also was zu wem gehört, also die Trinität zu Gott, also die Dreieinigkeit zu Gott. Okay.
Und wir zählen, dreht sich ja, alles
ja,
bei mir.
Ja. Und wir zählen alle Sonntage danach. Heute ist der 2. Sonntag nach diesem. Der 2., genau, der 2. nach diesem Sonntag der heiligen Dreieinigkeit. Und der ist immer ein Sonntag nach Pfingsten, der 1. Sonntag nach Pfingsten. Und nun ist auch gut, es hilft zu strukturieren für das Jahr, geistlich da durchzugehen und das zu erspüren. Aber es ist nicht alles. Heute steht im Mittelpunkt die Einladung Gottes, also dass Gott zu diesem Glauben einlädt, zu sich einlädt, dazu einlädt, an die Quelle des Lebens zu kommen, da, wo er ist, ja das, was er ist, das lebendige Leben, da zu sein an dieser Quelle, wo eben das Leben sprudelt und seine Liebe verströmt wird. Und was damit passiert, darum, wie Menschen mit dieser Einladung umgehen, darum geht es heute.
Wir kommen zur Bibelstelle und ich könnte mir vorstellen, dass für viele auch so ein Gottesdienst und ein Bibeltext eine willkommene Abwechslung zum Thema Fußball-WM oder Straße von Hormus ist, wobei ich persönlich ja gerne aktuelle Bezüge mag, aber vielleicht muss es ja tatsächlich nicht ausgerechnet zu diesen Themen sein. Worum geht es denn heute in der heutigen Bibelstelle und wo steht sie?
Es ist eine Geschichte. Jesus erzählt sie. Und es ist eine der berühmten Geschichten von Jesus. Also man nennt die ja auch Gleichnisse, also Geschichten, die etwas über Gott und Gottes Reich erzählen wollen und sollen. Der barmherzige Samariter, ist so eine Geschichte, die viele kennen. Mhm. Der verlorene Sohn, so ist die überschrieben, ist auch eine Geschichte, die viele kennen. Und heute heißt die Geschichte, die ich lese, die Geschichte vom großen Gastmahl oder auch die Geschichte vom großen Abendmahl. Okay. Sie steht bei Lukas im Evangelium. Also da stehen ganz viele solcher Geschichten. Da stehen zum Beispiel auch die vom verlorenen Sohn und vom barmherzigen Samariter. Und heute eben die über das Einladen Gottes und wie sich das so verhält auf der Welt. Lukas Evangelium, 14. Kapitel. Da aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Jesus aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken.
Das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde. Und sie gefällt mir auch deswegen, weil ich glaube, ich habe sie gleich verstanden. Ich habe gleich den Clou verstanden, worum es geht. Nämlich die, die nicht kommen und die die Einladung abgelehnt haben zu Gott. Nämlich letztendlich, die können ihn gar nicht richtig wertschätzen. Und die da dann eben, die mit Sorge und Leid beladen sind, die werden jetzt eingeladen. Und die können dann das bestimmt spüren. Erstmal also, so ganz kurz, liege ich damit ungefähr richtig?
Also absolut. Ja? Okay. Ich finde, das ist übrigens auch das Tolle an diesen Geschichten von Jesus. Sie sind jetzt erstmal nicht so schwer zu verstehen. Wenn wir hineingehen, dann entfaltet sich nochmal ganz viel dazu. Das glaube ich schon.
Ja.
Aber die Botschaft ist auch nicht so, dass sie jetzt sozusagen drei Tage suchen müssen danach. Man darf mal einmal das unterstreichen mit den dreien, die da ablehnen. Mhm. Die haben ja alle ziemlich gute Gründe, würde ich sagen. Ne? Also 5 Ochsen heißt, ich habe gerade meinen Betrieb erweitert.
Ich habe echt zu tun. Ja.
Also naja, und ich habe jetzt, also ich sag mal, heute würde man sagen, ich habe gerade eine neue Sparte eröffnet da in meinem Betrieb. Habe jetzt gerade 100 neue Leute eingestellt.
Neues Unternehmen und gegründet.
Fest passt jetzt gerade nicht an dieser Stelle. Muss was tun. Ja. Heißt ja einmal, wir sollen ein bisschen mehr tun. Also insofern, dass der erstmal einen super Grund hat, dass die alle drei, brauchen wir jetzt gar nicht lange darüber zu diskutieren, einen super Grund haben, dass das mitten aus unserem Leben ist und dass es trotzdem etwas gibt, dass du den richtigen Augenblick verpassen kannst, wenn es um diese Einladung Gottes geht. Und dass du natürlich in der Gefahr in diesem Leben bist, dass du immer alles aufschiebst und sagst, also das will ich noch schaffen und das will ich noch schaffen und dann fange ich an zu leben. Also dann und im Urlaub fange ich an zu leben. Aber zwischendurch, da geht es eben noch nicht. Und dieses Aufschieben, ja, dieses, ich glaube, dafür gibt es so ein tolles Wort.
Aufschieberitis gibt es aber auch irgendwie.
Prokrastinieren oder also ein ganz beliebtes Wort heute. Also und das Aufschieben, was das Leben angeht und das Aufschieben, was Gottes Ruf angeht, das ist, glaube ich, alles. Es geht ja gar nicht darum, dass man nicht seinen Betrieb erweitern soll oder so. Es geht nur darum, dass man den rechten Augenblick verpassen kann. Und dann ist es schon so, in der zweiten Hälfte der Geschichte würde ich sagen, also das sind die, die auf jeden Fall zu Gott gehören, die bitter dran sind in diesem Leben und die sitzen da auch am Tisch und da sind wir, glaube ich, sofort dabei, dass wir sagen, die gehören an diesen Tisch und die gehören überhaupt an den Tisch des Lebens. Aber der spannende Moment kommt natürlich aus dem, was die drei da erzählen und dem, was Gott dann am Ende auch sagt. Niemand von denen wird an diesem Tisch sitzen. Das ist ja ein sehr hartes Urteil, sehr harter Satz, der, glaube ich, aber auch vor allem eine wenn man jetzt an die Zuhörenden denkt und an uns denkt, die wir heute zuhören, dann ist es eine Mahnung und Warnung. Es ist nicht sozusagen das endgültige Urteil, sondern es ist das Warnen, wenn du dich so verhältst, wenn du dein ganzes Leben immer aufschiebst, wenn du immer sozusagen, und dann kann ich mich noch um die Religion, dann kann ich mich noch um Gott kümmern. Erstmal das, was sein muss, und hinterher denke ich vielleicht noch an die anderen oder an das, worauf es im Leben ankommt. Ich glaube, es ist relativ deutlich.
Ja, das soll aufrütteln. Ja. Nicht? So, das kann ich auch nachvollziehen. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört und irritiert, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ist dieses, dass der Hausherr, der Gast oder in dem Fall dann eben Gott, dass er zornig ist. Dass er sagt, ich bin zornig, ärgert sich, dass die abgelehnt haben. Ich hätte mir da von Gott mehr Gelassenheit gewünscht, aber auch vom Hausherrn. Das heißt, so Mensch, war schon klar, ist schon so. Und dann auch nicht sozusagen als Ersatz die anderen einlädt, sondern die sind sowieso eingeladen. Aber vielleicht ist das jetzt auch überinterpretiert, weil das jetzt in so eine Geschichtenform irgendwie gepackt ist. Aber so diese, genau, mehr Gelassenheit von Gott hätte ich mir da erwartet.
Verstehe. Also erstmal möchte ich auch sagen, haben Sie recht, man muss bei diesen Gleichnissen immer aufpassen, dass man nicht anfängt, sozusagen an irgendeiner Ecke dann auszulegen, wo es wahrscheinlich auch interessant sein könnte, aber irgendwie läuft man dann am Ende an der Geschichte vorbei oder interpretiert was über. Das kann ja passieren. Trotzdem finde ich die Frage, warum ist Gott zornig, eine total spannende Frage an dieser Stelle, weil es ja in der Tat um die Leidenschaft, ich sag mal, die Leidenschaft dessen geht, der diese Welt geschaffen hat und die Menschen liebt und der diese Welt und dieses Leben gerne mit den Menschen verbringen möchte. Und jetzt sagen die alle zu ihm, bisher habe ich das ja ganz so aus der Geschichte heraus, so kann man verstehen, aber ist trotzdem schlecht. Mhm. Jetzt würde ich noch eine Stufe weitergehen und sagen, also Gott hat diese Welt geschaffen und uns das Leben geschenkt und wir drehen uns um und sagen, oh nee, geht auch ohne dich. Ja? Mhm. Dass da ein gewisser Zorn entsteht, erstens, weil es nicht stimmt, weil es eben nicht ohne ihn geht und zweitens, weil das auf dieser Ebene der Beziehung, von der da ja auch erzählt wird, schon sehr, sehr problematisch ist. Und dann würde ich mal sagen, und wir sind noch in der Situation, Sie sagen jetzt, soll er doch gelassen sein, hätte er auch den Termin verschieben können oder irgendwie sowas. Ja. Und jetzt würde ich mal umgekehrt sagen, das tut Gott ständig, dass er den Termin nochmal verschiebt und sagt, ja, jetzt könnte er aber, komm, jetzt könnte er aber. Und immer ist sozusagen so diese, naja, diese verschränkten Arme, ja.
Trotzdem kommt keiner.
Aber du passt mir echt nicht, also passt mir gar nicht. Und jetzt habe ich es ja einmal so aus der Gottesperspektive gesagt, ich glaube, entscheidend ist für uns ja, dass wir unsere eigene Menschenperspektive dabei einnehmen und uns immer klar machen, da ruft das lebendige Leben selbst, das, wo die Quelle des Lebens die Liebe ist, und wir sagen, geht jetzt noch, wieder nicht und wieder nicht, und ja, schön, dass du den Termin nochmal verschoben hast, aber kann ich auch nicht, ja, habe ich schon in den Kalender geguckt, geht nicht. Mhm. Und dann, wenn es vorbei ist, wäre es aber doch irgendwie gegangen. Denke ich, ja. Und das ist ja das, was da drin steckt. Gott will uns davor bewahren, den bitteren Moment zu erleben, an dem wir womöglich zurückgucken und sagen, hätte ich mal gelebt.
Jetzt ist es zu spät. Auch jetzt auf die Gefahr hin, dass ich jetzt den fußballfreien Safe Space kaputt mache und doch über Fußball spreche, aber ich denke, da kann jetzt jeder und jede irgendwie auch mitgehen. Ich wünsche nämlich in der Fürbitte, zu der wir jetzt kommen, ich bete in der Fürbitte dafür, dass alles friedlich bleibt bei der WM, dass da alles friedlich ablaufen möge. Und ich meine da jetzt nicht irgendwelche sportlichen Fouls oder so, sondern das Drumherum und politisch und überhaupt, dass da nichts passiert oder zumindest nichts noch Schlimmeres als das bisherige diplomatische Hickhack schon und was vor Stadien in Mexiko eh schon passiert ist. Also eine friedliche WM, das wäre mein Wunsch.
Da schließe ich mich an. Gott, wir bitten dich, dass wir Menschen friedlich miteinander feiern und durch den Sommer gehen, durch die Wochen mit dem Fußball, dass Ausgrenzung und Feindschaft ein Ende haben, dass Menschen Menschen sehen und wir füreinander da sind. Darum, Gott, bitten wir dich und bitten dich für alle, die auf der Flucht sind, die nicht wissen, wo sie morgen sein werden und ob sie ein Dach haben, die in Todesangst sind und aus Todesangst fliehen, die vielen Kinder, die Familien. Wir bitten dich für sie, dass keiner ertrinke, dass du da bist. Sei auch bei den vielen, die helfen. Gott, für alle, die sich vom Leben ausgeschlossen fühlen, bitten wir, dass du sie reinholst. Und für alle, die niemanden mehr einladen mögen, dass du zu Gast bist. und dass du das Leben öffnest für uns. Darum bitten wir immer wieder. Wir danken dir für dein großes Geschenk, das Leben selbst. Es tut gut und es mag, es möge sich für uns öffnen. Danke.
Amen. Ab heute werden auch wieder ganz viele kleine Segen verteilt. Also wenn sich die Fußballspieler, bevor sie aufs Feld laufen oder runtergehen, kurz bekreuzigen. Oder ist es überhaupt ein Segen, Herr Bischof? Kann man sich selbst segnen oder wie würden Sie das einordnen?
Nee, Segen würde ich das, glaube ich, tatsächlich nicht nennen. Das ist eher so ein Mini-Gebet vielleicht oder zeichenhafte Erinnerung. Es gibt etwas, das höher ist als ich. Und das mag jetzt da sein. Daran erinnere ich mich in dem Moment. Mhm. Selber segnen.
Nee, kurzes Gebet, ja.
Ist etwas, was uns zugesprochen wird.
Ja, wir kommen jetzt zum klassischen Segen, von Ihnen verteilt, weitergegeben, Herr Bischof, und nicht nur für Fußballspieler.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Also, dass ich hier jetzt den Ort und die Zeit geschaffen habe, in der nicht über Fußball gesprochen wird, das habe ich eh schon verbockt. Deswegen, wie ist es, Herr Bischof, heute Abend Deutschland gegen Curaçao oder ich werde da gerne mal korrigiert tatsächlich auch von Hörerinnen und Hörern, nicht Deutschland gegen, sondern die deutsche Mannschaft gegen die Mannschaft von Curaçao. Was ist Ihr Tipp, wie geht es aus?
4-0.
Da sind wir dicht beieinander.
Ja.
4-1,
sag ich. 4-1, ja. 4-1. Also ich denke schon, ich meine, es sind harte Bedingungen, würde ich sagen. Also Houston um die Mittagszeit ist ja auch ein bisschen mehr so Richtung Süden in dem großen
Schwülwarm.
Schwülwarm, aber na, ich würde schon sagen, doch, das
also sollte schon klappen, ne? Und auch so in einer gewissen Höhe. Ich glaube, am Ende lässt so ein bisschen die Konzentration nach und dann. Und
dann kommt noch das eine Tor.
Ja, dann kommt noch das
eine Tor. Oder kommt es gleich am Anfang und dann müssen sie 4 hinterher. Oh, ja. Wir sind sehr gespannt.
Ah, das ist
also,
schön,
ich gebe ja doch zu, ich liebe Fußball irgendwie auch. Und insofern lassen wir uns das mal auch nicht kaputt machen von all dem anderen drumherum.
Ich hab mir gemerkt, dass Sie letzte Woche noch gesagt haben, die Seele des Spiels kann nicht kaputt gemacht werden. Und das habe ich mir wirklich gemerkt. Drucke ich mir auf ein T-Shirt. So, nee, aber das Pinke behalte ich da lieber an. Kommen Sie gut nicht nur durch den Sonntag und beim Public Viewing oder privaten Viewing und mit feiern heute hoffentlich. Erstmal müssen wir überhaupt gewinnen, sondern kommen Sie auch gut durch die nächsten Tage und Fußballwochen oder vielleicht auch fußballfreien Wochen.
Ich wünsche Ihnen alles wirklich Gute für die Seele. Natürlich kann eine Seele immer Schaden nehmen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Seele aufjauchzt die Woche.